Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Breitband heute mit Jochen Dreyer und Christian Conradi. Guten Tag.
Hallo. Heute geht's um Archive und Erinnerung.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Wir schauen uns analoge Tagebücher an.
Und damit das Papier nicht zerfällt, sind sie nochmal besonders geschützt in Mappen.
Wir stöbern in digitalen Archiven.
Right now we're digitizing a lot of 78 RPM records.
Wir scrollen uns durch private Erinnerungen.
So ein bisschen, als würden einem fremde Erinnerungen in den Kopf gedrückt werden.
Es geht um die Zukunft der archivierten Vergangenheit.
Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen Kuriers.
Ein Breitband-Spezial.
Input.
Bei Breitband geht's heute um Archive mit Musik aus dem New Yorker Free Music Archive. Das war Broke for Free mit Night Owl.
Im ersten Moment denkt man beim Thema Archive ja an riesige Räume mit langen Gängen und unzähligen Regalen voller Filmrollen oder Bücher, Fotoalben, chronologisch geordnet, von Archivaren gepflegt. Wir fangen aber klein an in der eigenen persönlichen Geschichte. Die wird ja heute größtenteils digital festgehalten.
Also auf mich trifft das auf jeden Fall zu und ich glaube auf dich auch, Jochen.
Ja, ich bin jeden Abend überrascht, wie viele neue Fotos auf meinem Handy sind. Nicht nur von mir gemacht, auch über Chats von anderen landen sie alle in meiner Galerie.
Ja, und mit dem Handy machen wir ja alle wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt einfach mal, täglich zig Fotos, wir schreiben Nachrichten, wir verschicken Videos. So sieht halt heute der digitale Alltag aus, wahrscheinlich nicht nur für uns. Und in vielen Fällen wird das in Cloud-Speichern archiviert, diese ganzen Fotos und Videos, die wir machen. Da liegen zum Beispiel meine Bilder und Aufnahmen. Die gehen dann mittlerweile sogar Jahrzehnte zurück. Und ich habe mal reingeschaut in dieses Archiv und mich durchgewühlt durch diese persönlichen Erinnerungen. Ich habe mich auf die Suche gemacht nach meiner eigenen Vergangenheit. Ich besuche meinen guten alten Freund Patrick.
Hallo.
Hi, ich bin's.
Wir kennen uns seit über 20 Jahren und wir teilen eine gemeinsame Vergangenheit, seit der 7. Klasse schon. Vor 11 Jahren haben wir zusammen ein Abenteuer erlebt. Eine Reise durch Südostasien, 8 Monate lang. Mit einem Rucksack von Indien bis Vietnam, dann nach Japan und wieder zurück nach Deutschland. Hunderte Videos und mehr als 10.000 Fotos entstanden in der Zeit und die schaue ich mir immer wieder mal an in meinem digitalen Fotoalbum. Das Verrückte, an viele Erlebnisse, die als Bilder und Videos im Online-Fotoarchiv liegen, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich wollte von Patrick wissen, ob es ihm auch so geht.
Also ich habe doch diese ganzen Fotos, die ich gemacht hatte und Videos, die ich gemacht habe. Du kannst dich vielleicht erinnern, ich hatte diesen Mini-Mini-Camcorder mit einer Auflösung von 320x240 Pixel in einer Videoaufnahme. Hm. Und ich hatte die irgendwann mal alle von meiner Festplatte in Google Fotos synchronisiert.
Ja, ja. Wir sitzen in Patricks Küche und klicken uns durch unsere digital archivierte Vergangenheit.
Nee, also
überhaupt nicht erinnern kann, oder?
Also ich meine, für mich wäre es ja total spannend, wenn du dich überhaupt daran erinnern kannst.
Ich habe 4 mehr oder weniger wahllose Videos rausgepickt, die ich Patrick zeigen will. Das erste liegt am weitesten zurück. Nordindien, Dehradun. Da haben wir Anfang 2006 für ein paar Wochen gewohnt.
Action.
Na?
Das Video zeigt einen kleinen Jungen in Stoffhose, buntem Hemd und improvisiertem Umhang, wahrscheinlich eine Tischdecke. Vor laufender Kamera performt er Zaubertricks, beziehungsweise versucht es.
Kannst du dich daran erinnern?
Ja.
Weißt du noch, wie der heißt? Ich weiß gar nicht, wie alt er da war.
Ankit.
Ankit?
Ja.
Stimmt, du hast recht. Du bist Assistent.
Ich hatte nicht nur den Namen des Jungen vergessen, sondern das gesamte Erlebnis bzw. die Erinnerung daran. Diese wirklich lustige Pannenzaubershow von Ankit, dem Nachbarsjungen, schien komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht zu sein. Beim Anschauen des Videos kam sie zurück, die Erinnerung an Ankits Fußballtricks, seine Lieder, seine Hausaufgaben, die Mutter, die für uns kochte, der stolze Vater, der mit uns über Ankits missglückte Zaubertricks lachte. Gedächtnisauffrischung per Knopfdruck.
Du musst dir total das Lachen verkneifen, weil die Tricks einfach nicht funktionieren.
Das nächste Video, das ich Patrick zeige, hat nicht die erhoffte Wirkung.
Ich bin jetzt irgendwie seit 2 Stunden in der Stadt unterwegs. Aber irgendwie habe ich mich total verlaufen. Und bin ich in irgendeinem flammähnlichen... Naja, auf jeden Fall ist noch alles freundlich hier.
Wo ich da war, was ich da gemacht habe, keine Ahnung. Das ist wirklich zu 100% nicht mehr vorhanden in meiner Erinnerung. Das ist so, ich weiß, wenn ich das sehe, ich erkenne meine Stimme, ich weiß, dass das meine Aufnahme ist, aber da klingelt überhaupt nichts. Das finde ich total krass.
Das ist auch nicht besonders viel zu sehen auf dem Video, das ist halt schwierig. Man sieht Müll, man sieht eine enge Gasse, aber man sieht jetzt nicht, dass das eine größere Stadt in Laos ist. Mhm.
Es fühlt sich so an, als würde ich das Video eines Fremden anschauen, mich durch das Archiv einer Person klicken, die nichts mit mir zu tun hat. Patrick kann mir beim Auffrischen dieser Erinnerung nicht helfen, denn er war bei meinem Streifzug durch die laotische Hauptstadt gar nicht dabei. Dafür ist er im nächsten Video zu sehen, das wir uns anschauen. Das hat unser gemeinsamer Freund Stefan gemacht. Er kam bei der Reise später dazu. Durch Thailand und Kambodscha reisten wir Mitte 2006 zu dritt.
Kann mich erinnern.
In dem Video sehen wir Stefan, wie er an einer Mauer gelehnt auf dem Gehweg sitzt. Ich bin neben ihm, schaue genervt in die Kamera, stehe auf und gehe aus dem Bild. Patrick sitzt ein paar Meter vor Stefan und verkneift sich das Lachen. Er weiß offenbar, dass meine schlechte Laune jeden Moment kippen kann in noch schlechtere Laune.
Ja.
Ja, ich kann mich sehr daran erinnern.
Echt, an die Situation?
Auf jeden Fall hattest du den Tag vorher alle deine Klamotten in die Wäscherei gebracht, damit die nochmal gewaschen werden. Und die haben versprochen, das pünktlich fertig zu machen, haben sie aber nicht. Und zum Glück hat unser Bus dann aber auch Verspätung, sodass du nochmal in die Wäscherei gehen konntest, um deine Klamotten zu holen.
Ich kann mich da null dran erinnern.
Das ist wirklich absurd. Ich sehe mich in dem Video, habe aber selbst keine Erinnerung an den Moment. Auch als mir Patrick davon erzählt, kommt nichts davon zurück. Wie viel wohl in Vergessenheit gerät, wenn man die eigenen Erinnerungen nicht mit Fotos, Videos und Erzählungen auffrischen kann? Während unserer Archivsuche kommen wir ins Grübeln.
Also gäbe es diese Videos nicht und würde ich da nicht mal mehr oder weniger zufällig da mal durchscrollen und mir die angucken, dann wäre es fast so, als wäre diese Erinnerung nicht existent.
Ja.
Google kann aus Fotos und Videos Zeit- und Ortsmarkierungen herauslesen und ordnet das visuelle Erinnerungsarchiv in chronologischer Reihenfolge. Die im Dienst integrierten Bilderkennungsalgorithmen ermöglichen sogar eine semantische Suche. Anfragen wie See, Auto, Berg oder Essen fördern entsprechende Ergebnisse zutage. Außerdem spült Google an Jahrestagen eine Zusammenstellung ausgewählter Fotos und Videos auf die Startseite der Plattform. Und der Dienst benachrichtigt den Nutzer sogar per Mail oder Push-Nachricht. Da steht dann zum Beispiel, heute vor 11 Jahren warst du in Bangkok.
Und das finde ich total krass. Also weil dadurch ja sozusagen wieder die Vergangenheit in die Gegenwart gespült wird, ohne dass ich das aktiv mache. Und so bin ich tatsächlich auch auf einige Fotos immer mal wieder aufmerksam geworden, die ich oder die wir in Asien gemacht hatten. Und dann kriege ich da halt irgendwie so eine Notification von Google und sage, hier, heute vor 10 Jahren warst du in Thailand. Hier sind die Highlights. Und dann scroll ich da durch und denke halt so, ja krass, stimmt, da waren wir. Aber die Bilder sagen mir teilweise gar nichts. Und manche Bilder ist so, wie jetzt bei den Videos, dass da so Erinnerungen hochkommen und die wieder so aktiviert werden. Das finde ich total spannend, dass Technologie das irgendwie kann. Weil ohne diese Technik, hatte ich ja vorhin schon gesagt, ne, wäre es halt fast so, als wäre die Erinnerung gar nicht existent.
So ein bisschen, als würden einem fremde Erinnerungen in den Kopf gedrückt werden.
Das finde ich das Gruselige daran. Also jetzt wirklich nach 10-mal mir so diese beiden Videos angucken, ich kann mich einfach nicht erinnern. Hm. Und ich weiß aber, das ist passiert.
Naja, aber anscheinend sind das dann nur die Videos, in denen du allein unterwegs warst. Fehlt vielleicht so die Verknüpfung mit anderen Menschen dazu. Und deshalb ist es komplett weg.
Also mir geht es auch so, dass sich Erinnerungen erst immer so richtig echt anfühlen, wenn ich darüber mit jemandem spreche, also irgendwie im Austausch bin. Also dann habe ich das Gefühl, daran kann ich mich besser erinnern, vielleicht auch, weil man später dann nochmal darüber sprechen kann. Also dann sind sie irgendwie echt und da.
Ja, das geht mir auch so. Oder, was auch ein ganz interessanter Effekt ist, den vielleicht viele kennen, wenn man etwas aufschreibt, dann werden Erinnerungen auch wieder lebendig. Und genau damit, mit diesem Gedanken, wären wir auch schon beim nächsten Thema, denn es geht um Tagebücher. Die wurden ja auch schon lange vor der digitalen Ära geschrieben.
Seit vielen, vielen Jahrhunderten sogar schon ist das ja gängige Praxis. Durch die Industrialisierung und dann natürlich dem höheren Bildungsgrad haben Tagebücher vor allem im 20. Jahrhundert dann immens zugenommen. Und diese persönlichen Archive, die dann beklebt sind mit Fotos und Zeichnungen drin, und die erzählen ja so ganze Leben, ganze Schicksale. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und tatsächlich gibt es Archive, die Tagebücher sammeln. 7 davon gibt es in Europa. Das sind nicht besonders viele. Und ich habe das Deutsche Tagebucharchiv in Emmendingen im Breisgau besucht. Und ja, das war sehr, sehr spannend, auch ziemlich berührend.
Und diesen Besuch, den werden wir gleich hören, nach persönlich archivierter und auch fachmännisch kuratierter Musik aus dem New Yorker Free Music Archive. I've Been Waiting For You von Silence Is Sexy. Millionen Menschen schreiben oder schrieben ja Tagebücher und hinterlassen damit auch ihren Verwandten ja Dokumente ihres Lebens und auch ihren Erben. Was für Geschichten und auch was für kulturhistorische Werte in diesen persönlichen Dokumenten stecken, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Jochen, du warst ja im Deutschen Tagebucharchiv in Emmendingen. Das versucht, dem Vergessen etwas entgegenzusetzen, denn die meisten Tagebücher verschwinden ja höchstwahrscheinlich, eingestaubt irgendwo auf Dachböden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, seit 1998 finden Tagebücher eine Heimat im alten Rathaus von Emmendingen. Das ist eine kleine Stadt nahe Freiburg, umgeben von den Bergen des Breisgaus. Als ich da war, lag das alles so im Nebel oben und unten regnete es ein bisschen. Aber das Rathaus, das so zur Barockzeit gebaut wurde, das ist alt und ehrwürdig und dominiert den Marktplatz. Und als ich da war, hat mich die Leiterin Marlene Kayen herumgeführt.
Diese beiden Obergeschosse, einmal diese Etage und oben drüber der Speicher, sind belegt vom Deutschen Tagebucharchiv. Und unter uns in der Etage gibt es nochmal zwei kleine Räume für ein Museum. Hier in dem Raum, das ist der sogenannte Archivraum. In dieser Kastenwand hier sehen Sie ganz viele sogenannte säurefreie Kartons, in denen die Tagebücher aufbewahrt werden. Und damit das Papier nicht zerfällt, sind sie nochmal besonders geschützt in Mappen und in solchen sogenannte Parchemin-Hüllen, in denen dann Tagebücher sich befinden, kommen zunehmend Digitalisate an. Oder also hier zum Beispiel, da drin ist ein Stick, wie man fühlt. Und da ist auch ein Tagebuch drin. Oder es kommen CDs, wo das Tagebuch schon drauf ist.
Sind das dann jüngere Leute, die das schon schicken?
Nicht unbedingt. Oder? Also zunehmend, wir hatten mal eine Welle vor vielleicht 2-3 Jahren, wo ich den Eindruck hatte, jetzt werden die Männer, die sich relativ früh mit dem Computer beschäftigt haben und jetzt pensioniert sind, haben jetzt Zeit und schreiben ihre Erinnerungen und binden es schön in Hardcover und schönem Papier und so. Da hatten wir mal so eine Welle von Erinnerungen. Aber neulich war zum Beispiel jemand hier und hatte sich angekündigt, dass er sein Tagebuch bringen will. Und dann hat er gesagt, guten Tag, hier ist mein Tagebuch, das war ein Stick.
Aber das ist eine relativ neue Entwicklung auch für Sie.
Ja,
jetzt,
ne? Ja. Dann fangen wir jetzt auch uns an, darauf einzustellen, dass die Leute eben kommen mit Digitalisaten. Aber das ist auch teilweise recht aufwendig, weil manche zum Beispiel für jeden Tag ein Dokument anlegen. Oder ist halt dann in Word und nicht in PDF. Und dann, also da ist noch viel Nachbearbeitung, dass wir es dann so aufbereiten können, dass es in der Datenbank als PDF lesbar ist, zum Beispiel.
Habe ich auch wieder ein neues Wort gelernt, Digitalisate. Und tatsächlich überrascht mich das, weil ich habe mir das altmodischer vorgestellt. Von welcher Datenbank spricht sie denn da? Heißt das, dass alle Tagebücher auch digitalisiert werden und dass man darin recherchieren kann, wie in so einer Suchmaschine?
Ja, also es wird tatsächlich nicht alles digitalisiert, sondern die Tagebücher werden gelesen sozusagen und dann kann man später nach Stichworten suchen. Die werden einsortiert nach Stichworten und du suchst in einer Datenbank, sagst zum Beispiel, suchst nach bürgerliches Leben 1920 oder sowas und dann sagst du, in diesen Tagebüchern wird es sozusagen was dazu geben und dann kannst du da hinfahren und dann werden sie dir rausgelegt oder du kannst auch wissenschaftliche Anfragen stellen und dann wird für dich rausgesucht und wird es dir als Kopie geschickt. Und diese Stichworte, wie ich schon meinte, werden von Lesegruppen zusammengestellt.
Ja. Das heißt also, da sind tatsächlich Leute, die Tagebücher lesen und sich dann überlegen, welche Themen darin vorkommen, die dann verschlagwortet werden oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ganz genau. Also es sind Menschen, die leihen sich das aus und lesen es zu Hause und das hat mir die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Archivs Jutta Jäger-Schenk auch nochmal erklärt.
Einmal im Monat treffen sich 2 verschiedene Lesegruppen und das sind so circa 10 bis 15 Leute jedes Mal. Leihen sich dann hier ein neues Dokument aus, was sie dann innerhalb von 4 oder 8 Wochen wieder lesen, auswerten. Wir haben da einen Fragebogen von 6 Seiten. Inhalt betreffend Zeiten, Orte zu diesem Dokument. Die machen dann auch eine Inhaltsangabe und stellen sich hier in diesem Rahmen dann das Gelesene vor. Also wir sitzen am Tisch und dann stellen sie immer 6 bis 8 Personen das Gelesene vor. Und dann tauschen wir uns auch aus. Da werden Fragen gestellt.
Und ist der Austausch dann für die Inhaltserfassung auch wichtig, also dass man halt genau die richtige, also zusammenfasst, oder ist es auch einfach nur, um es zu erinnern, sozusagen?
Beides. Zum einen ist es eine gewisse Wertschätzung und Verarbeitung der Leser, wenn sie es vorstellen hier und darüber sprechen können, weil es war eine einsame Tätigkeit zu Hause, und eine intensive Arbeit auch, die Auseinandersetzung mit dem Dokument, und dann kann man es mal teilen mit anderen und besprechen. Also die Früchte da habe, also irgendwie ein bisschen auch Anerkennung ernten. Aber dann ist es uns auch immer Fragen, wie habe ich das jetzt richtig dargestellt? Denken Sie, es kommt mit diesem Schlagwort dann gut raus, dieser und jener Sachverhalt. Also es wird auch tatsächlich Konkretes geklärt.
Das erinnert mich jetzt tatsächlich auch ein bisschen an das, was ich mit meinem Freund Patrick vorhin gemacht habe. Also sich austauschen und Erinnerungen sortieren, das haben wir vorhin auch gemacht. Interessant ist allerdings in diesem Fall, dass die Lesegruppe hier ja offensichtlich Inhalte taggt und verschlagwortet und damit ja irgendwie auch die Arbeit macht, die im Bereich der Fotos der Google-Algorithmus macht. Das finde ich tatsächlich eine ganz interessante Parallele, die eigentlich keine ist, weil einmal machen es die Menschen und einmal machen es die Maschinen.
Also es ist tatsächlich vergleichbar, nur der Unterschied, klar, hier lesen Menschen und sie lesen vor allem Schicksale von Fremden, ihnen fremden Menschen. Sie nehmen ein altes Tagebuch in die Hand und lesen sich das durch und dann verarbeiten sie das, interpretieren das gemeinsam sozusagen, schauen, was ist das für eine Geschichte, wo kann man da was finden, und das machen Algorithmen natürlich noch nicht, dass sie sich zusammensetzen und über die Fotos reden, die sie in den Archiven finden.
Noch nicht, wer weiß, vielleicht kommt das noch. Aber jetzt interessiert mich natürlich noch, was sind das eigentlich für Themen und Geschichten, die da archiviert werden und ja letztendlich auch so quasi kollektiv verarbeitet werden. Ja, also es gibt wirklich Lebenseindrücke vom späten 19. Jahrhundert bis hin zu den frühen Jahren des 21. Jahrhunderts. Natürlich viel über den Ersten und Zweiten Weltkrieg, einfach weil viele Menschen darüber geschrieben haben, viele da Erlebnisse hatten, das auch verarbeiten mussten. Und diese Zeitzeugen sind mittlerweile halt fast alle tot und diese Erinnerungen sind über die Verwandten, über die Nachfahren dann im Archiv gelandet. Aber viele sind auch noch, bringen sie auch selbst noch hin, wenn sie merken, dass es langsam zu Ende geht. Das ist auch mal sehr rührend. Das hört man auch, wenn Frau Kayen davon erzählt.
Mit dem Ersten Weltkrieg haben wir uns sehr viel beschäftigt. Da hat auch eine Transkribentin 19 kleine solche, heute sind das eben Moleskine-Büchlein, so schwarze. Am Schluss, der fällt dann in einer der Somme-Schlachten und beschreibt dann nur noch so in Stichworten, was jetzt ist, weil er als Pionier muss seine Einheit verlegen und die hatten Schweine und alles dabei und schlachtet die dann und dann er muss sie ja versorgen irgendwie und dann wird die Schrift durcheinander und auch Notiz und Lücken und so. Ne? Da merkt man, jetzt wird gleich was ganz Furchtbares passieren.
Mhm. Das ist schon verrückt, ne? Das ist so ein Leben, das dann aufbewahrt wurde, ein Leben weiter.
Ein Leben weiter, ja. Aber was ist, also mir geht es immer so, wenn ich transkribiere, wenn man fertig ist mit der Transkription, ist man traurig. Weil man jetzt den Menschen, dem man so nahe gekommen ist und weil man sich wirklich manchmal anstrengen muss, verlassen muss. Und das ist, und dann denkt man immer, jetzt muss ich, irgendwie muss es doch weitergehen. Und das will man dann nicht, oder ich will es nicht akzeptieren, dass es jetzt zu Ende ist. Man sagt ja immer, man ist erst dann tot, wenn sich keiner mehr an einen erinnert.
An dem Beispiel wird jetzt irgendwie so ein bisschen klar, wie sehr tatsächlich persönliche, individuelle Erinnerungen auch mit so, ja, wie kann man sagen, externalisierten, institutionalisierten Archiven zusammenhängen. Also anders gesagt, ohne Archive gäbe es in vielen Fällen gar keine Erinnerung, beziehungsweise nur eine sehr eingeschränkte Erinnerung.
Ja, wir selbst lagern ja auch immer mehr Erlebnisse und Erinnerungen in Speichermedien aus. Früher war es eben Sprache, da wurden Geschichten am Feuer weitererzählt und weitergegeben. Dann kam die Schrift und das Buch, irgendwann die Tonträger, Videos. Und jetzt sind wir halt multimedial unterwegs durch das Internet und auch mit unseren Endgeräten.
Ja, und genau dieses Medium ist ja zur, könnte man sagen, Mutter aller Medien geworden. Es vereint alles bisher Dagewesene und eignet sich in der Theorie natürlich auch deshalb als ultimatives Archiv. Und genau daran arbeitet Brewster Kahle, der visionäre Digitalarchivar. Der hat in Kalifornien schon vor über 20 Jahren das Internet Archive gegründet.
Was dort alles gespeichert ist und warum wir in der spannendsten Ära für Archivare leben. Darüber hast du mit ihm gesprochen und das hören wir gleich hier im Breitband-Spezial über Archive und Erinnerungen in digitalen Zeiten.
Musik aus dem Free Music Archive Enthusiast von Tours.
Wenn wir über Archive sprechen, dann kommen wir an einem Projekt nicht vorbei, das Internet Archive. 1996 gegründet, sammelt, archiviert und kuratiert das gemeinnützige Archiv aus Kalifornien heute hunderttausende Softwaretitel, zig Millionen Videos, Fernsehaufnahmen, Songs, Bücher und Kopien mehrerer hundert Milliarden Webseiten.
Das ist eine ziemlich große Zahl, die sehr beeindruckend ist. Und das Internet Archive beherbergt insgesamt damit über 30 Petabyte an Daten. Das ist eigentlich eine Zahl, die man sich schwer vorstellen kann. Umgerechnet in handelsübliche Festplatten, die man so kaufen kann heutzutage, wären das 30.000 Stück. Auch das ist irgendwie eine Zahl, die man sich kaum vorstellen kann. Ich habe hier eine
auf meinem Tisch liegen. Und da wäre wahrscheinlich der Raum hier, das Studio, in dem wir sitzen, komplett ausgefüllt mit Festplatten.
Das Verrückte, ich kann mir die Festplatten nicht vorstellen, aber ich kann mir noch weniger die Datenmenge vorstellen. Also das ist halt beide schon schwierig. Ja? Also es ist einfach so unglaublich viel.
Ja, und deshalb lass uns doch vielleicht mal eintauchen, oder? In diese 30 Petabyte, dann wird es vielleicht ein bisschen konkreter, was das bedeuten kann, so ein riesiges Datenarchiv zu haben.
Ja, man kann die Werke glücklicherweise nach Beliebtheit sortieren. Da sind zum Beispiel tausende Hörbücher und ganz weit oben ist das hier.
The adventure of the day mightily tormented Tom's dreams that night. Four times he had his hands on that rich treasure and four times it wasted to nothingness in his fingers.
The Adventures of Tom Sawyer von Mark Twain ist das, mit aktuell 3,3 Millionen Downloads das beliebteste Hörbuch im Internet-Archive.
Ist offensichtlich ein Klassiker, der auch heute noch sehr gut ankommt. Und das ist auch bei einer sehr berühmten Rede der Fall, und zwar von Martin Luther King.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Die Zeile I have a dream, die ist ja mittlerweile Popkultur geworden. Am 28. August 1963 hat er seine Rede gehalten vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C.
Ja, und die meisten Menschen werden aber kaum mehr als diese vier Worte der Rede kennen. Vielleicht noch ein paar davor und dahinter, aber nicht auswendig. Und genau hier kommt die Stärke des Internet-Archives zutage. Hier gibt es nämlich den kompletten Mitschnitt.
Five score years ago.
Martin Luther King hören wir da noch im Hintergrund. Mit dem Internet Archive kann man aber noch sehr viel weiter zurückreisen als in das Jahr 1963. Es gibt zum Beispiel auch über 18.000 Schellackplatten.
Tell me, have you ever heard this melody?
That Haunting Melody von Al Jolson, der war Anfang des 20. Jahrhunderts ein großer Broadway-Star und hat auch Filmgeschichte geschrieben. 1927 war er der Star des ersten abendfüllenden Tonfilms, The Jazz Singer hieß der Film. Und in den 30er und 40er Jahren hat er auch die amerikanische Radiolandschaft extrem geprägt. Und ich muss zugeben, ich habe vor der Recherche zur Sendung noch keins seiner Stücke gehört und bin deshalb jetzt auch so ja wirklich gefesselt von seiner Musik, denn die kann man im Internet Archive nicht nur vereinzelt hören, sondern man kann mehr oder weniger sein komplettes Werk hören aus mehreren Dekaden.
Ich bin immer überrascht. Also man stößt dann auf irgendwie sowas und dann liest man weiter und stellt man plötzlich fest, das kennt man gar nicht, aber es ist was unglaublich Großes. Und, ja, also Al Jolson, offensichtlich ein sehr berühmter Mann, zum ersten Mal davon gehört und plötzlich hat man sein ganzes Oeuvre auf dem Tisch liegen.
Ja.
Und für solche Überraschungen ist das Archiv halt wirklich immer gut und nicht nur bei älteren Sachen, sondern auch bei neuerem. Ich bin voller Begeisterung auf eine Sammlung von über 12.000 Hip-Hop-Mixtapes mit mehr oder weniger aktueller Musik gestoßen. Also Mixtapes mit gesampelter Musik, eine Kulturtechnik, die bis heute die Popkultur beeinflusst. Wahrscheinlich das Hauptargument dafür, über 12.000 Mixtapes aus allen erdenklichen Subgenres und artverwandten Spielarten des Hip-Hops bereitzustellen. Und wir haben hier gerade einen Ausschnitt aus der Sammlung The Passion of R&B 111 gehört.
Ja, und wie Sie vielleicht schon merken, wir könnten das hier noch stundenlang weiterführen. Ich habe hier noch eine ziemlich lange Liste historischer Zombie-Filme vor mir liegen, aber da haben wir jetzt nicht die Zeit für, da alles durchzugehen. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich glaube, Jochen, du hast auch noch eine riesenlange Liste, die wir hier nicht mehr abarbeiten können, oder?
Ja, ich würde unglaublich gerne die ganzen Zombie-Filme durcharbeiten, aber es gäbe auch noch tausende Computerspiele, die sogar direkt im Browser zu spielen sind. Street Fighter zum Beispiel. Also im Archiv die Zeit zu vergessen, das ist hier ganz einfach.
Ja, also es gibt tatsächlich unglaublich viel zu entdecken. Vielleicht machen Sie sich dort mal auch selbst auf die Reise. Erinnerungen wecken, Wissen vermitteln und Kulturgut sichern, all das macht das Internet Archive. Das ist tatsächlich auch das selbsterklärte Kernideal. Und genau darüber habe ich auch sehr ausführlich mit Gründer Brewster Kahle gesprochen. Der lebt und arbeitet in San Francisco und dort habe ich ihn per Skype erreicht und bin zu Beginn des Interviews ganz an die Anfänge zurückgegangen, also ins Jahr 1996, als er das freie Archiv gestartet hat, als es online ging. Und ich wollte von ihm wissen, was damals die Beweggründe für ihn waren, archive.org zu starten.
The idea of the Internet Archive is to try to build the Library of Alexandria for the digital age.
Hinter der Idee des Internet Archives steckt der Versuch, die Bibliothek von Alexandria für das digitale Zeitalter zu bauen. und jedem Menschen einen freien Zugang zu allen veröffentlichten Werken der Menschheit zu bieten. Und daran arbeiten wir auch noch heute. Wir haben mit dem World Wide Web angefangen, archivieren nun aber auch Fernsehen, Bücher, Musik und Videos. Wir haben eine riesige Sammlung. Und das Tolle ist, dass immer mehr Leute Zugang zu diesen Archiven und Bibliotheken haben wollen.
Haben Sie ein Lieblingsdokument, das sich irgendwo in diesen Petabytes an Daten im Internet Archive versteckt?
Right now we're digitizing a lot of 78 RPM records.
Im Moment digitalisieren wir eine Menge Shellac-Platten. Die waren vor meiner Zeit populär, denn ich wuchs in der Vinyl-Ära auf. Das katapultiert mich in eine andere Zeit. Immer wenn du mit einem Original zu tun hast, egal ob Platte oder Papier oder irgendetwas anderes, das von jemandem vor einer langen Zeit mal in der Hand gehalten wurde, dann hat das etwas Magisches. Wenn man eine digitalisierte Shellac-Platte hört, hat man dieses Gefühl natürlich nicht. Es gibt diesen aufregenden Moment der Entdeckung. Ich habe gerade sehr viel Freude daran, mich durch die zehntausenden Platten zu hören, die jetzt online gehen.
So anyway, right now I've been having a great time just touring around tens of thousands of 78 RPM records that are now coming online.
That's really interesting because it's a very old medium.
Das ist wirklich interessant, weil es ein sehr altes Medium ist. Wenn wir auf aktuelle Medien schauen, gibt es so viele Daten und Informationen, die jeden Tag erzeugt werden. Es scheint fast so, als würde unsere Kultur viel stärker wachsen als unsere Fähigkeit, sie zu verstehen, daran teilzuhaben. Welche Rolle spielen da eigentlich noch Archive, wenn es doch schon mehr Gegenwartskultur gibt, als wir derzeit verarbeiten können?
Present culture, it seems.
Well, the fortunate thing is we've got computers to help us move through these collections. So if we
Zum Glück haben wir Computer, die uns dabei helfen, diese Sammlungen zu verarbeiten. Schauen wir uns nur mal die letzten Wahlen in den USA an. Wir haben zum Beispiel die Berichterstattung von Nachrichtensendern aus über 20 Städten in den Vereinigten Staaten archiviert und analysiert. Dabei kam heraus, dass die Menschen sehr unterschiedliche Informationen aufbereitet bekommen. Mit unserer Arbeit sind wir in der Lage, ein größeres Bild davon zu liefern, was da draußen los ist.
Sind Archive und die Idee einer klassischen Bibliothek eigentlich noch so wichtig wie früher? Inwiefern formen sie auch heute noch das kollektive Wissen einer Gesellschaft?
How they shape our collective knowledge?
I believe that archives and libraries are much more relevant now.
Ich glaube, dass Archive und Bibliotheken heute viel wichtiger sind. Man kann zwar über Google alles Mögliche finden, aber wir geben uns meistens damit zufrieden, weil es so einfach ist. Die vollständige Sammlung von dem, was wir suchen, ist nur selten online verfügbar. Das liegt immer noch in Bibliotheken und wurde nicht digitalisiert. Es gibt Bücher aus über 100 Jahren, die für Menschen nicht zugänglich sind. Oder schauen wir aufs Netz. Das durchschnittliche Leben einer Website ist nur 100 Tage. Dann wird sie entweder verändert oder gelöscht. Im Internet Archive kann man alte Webseiten besuchen und sehen, wie sie sich entwickelt haben. Es gibt Pressemitteilungen, die von Regierungen oder Unternehmen kommen, die geändert oder zurückgenommen wurden. Das gibt es nur im Archiv. Zum Glück sind sie verfügbar.
You can find corporate announcements that have been changed or rescinded. The only place you can go and find the real records are in these archives. Luckily they're available.
Lassen Sie uns über die Wayback Machine sprechen. Wie sehr gefährdet eigentlich die Verschlossenheit von Apple, Facebook und Co. ihre Arbeit? Oder auch das ganze App-Ökosystem? Bedroht diese Entwicklung die Idee der Wayback
Machine?
So the Wayback Machine is definitely born from the sort of idealistic days of the World Wide Web, and people would be their own publishers. They'd put their own materials up on their own websites, on their own computers.
Nun ja, die Wayback Machine ist definitiv eine Geburt der idealistischen Tage des World Wide Web. Die Vision, dass die Leute ihre eigenen Verleger sind, ihre eigenen Inhalte auf ihren eigenen Webseiten mit ihren eigenen Computern veröffentlichen. Wir wollten diese Inhalte durchsuchen und archivieren, genauso wie Suchmaschinen das machen. Aber wie Sie bereits anmerken, sind mit dem Aufkommen der Plattformen wie Facebook, Twitter oder Instagram ummauerte Gärten entstanden. Sie grenzen sich vom Rest des Internets ab. Ob Sie Zugriff bekommen, hängt davon ab, wer Sie sind. Das bedroht die offene Natur des Internets. Wir arbeiten zum Beispiel sehr hart daran, YouTube zu archivieren. An Metainformationen kommt man leicht ran, aber die tatsächlichen Videos sind schwierig. Wir müssen kontinuierlich neue Technologien erfinden, um Zugriff zu bekommen. YouTube ist ein immens wichtiger Teil unserer Kultur geworden. Und wir wollen natürlich nicht, dass diese Kultur nur an einem Ort zu finden ist und von einer Firma abhängt, die irgendwann verschwinden wird, so wie wir es bei anderen Unternehmen gesehen haben.
Replay it, because YouTube is such a very important part of our culture. We don't want to just have it be available in one place in one company, which will go away eventually, as we've seen every other company go away.
You mentioned the corporate internet before.
Sie hatten die unternehmerische Seite des Netzes ja schon erwähnt. Da gibt es ja bereits riesige Archive, allerdings in der Cloud. Fotos, Videos, Konversationen, all das geschieht ja fast ausschließlich über die Cloud. Und dahinter stehen Unternehmen, oft mit Risikokapital finanziert. Das heißt, nichts ist für die Ewigkeit gemacht. Dabei waren wir schon mal in dieser Situation. Dienste wie GeoCities oder MySpace sind ja verschwunden und damit auch jede Menge Kultur, obwohl sie zu ihrer Zeit als too big to fail galten, also als zu groß, um zu scheitern. Was wird mit den Plattformen passieren, die wir heute nutzen und vor allem mit der Kultur, die darin gespeichert wird?
What will happen to this culture?
Christian, you're absolutely right. There's
Ja, Sie haben recht. Wir stecken in der vermeintlich sicheren und langlebigen Cloud fest. Was nun? Das ist nicht einfach.
What do we do? And it's not easy. I think we all have to become active archivists of our own lives.
Ich denke, wir alle müssen aktive Archivare unseres eigenen Lebens werden. Jeder muss herausfinden, was er sichern will, was er an die nächste Generation weitergeben will. Deshalb kann ich nur appellieren, geht in eure Google Docs und macht Kopien. Ladet eure Daten herunter. Google etwa ermöglicht das. Und kein Unternehmen ist für die Ewigkeit gemacht. Das sehen wir an Flickr. Ein so wichtiges Fotoarchiv unserer Zeit. Nun wissen wir, dass die Firma Yahoo, die dahinter steckt, gerade verkauft wurde. Was mit Flickr passieren wird, ist völlig unklar. Immerhin ist das Speichern der Daten sehr einfach und das wird ganz grundsätzlich auch immer einfacher und einfacher. Aber das ist eine Aufgabe, in der wir alle eine Rolle spielen. Was wir beim Internet Archive feststellen, ist, dass immer mehr Leute sich einbringen und sagen, okay, ich werde dafür sorgen, dass die wissenschaftlichen Klimadaten gesichert werden und erhalten bleiben. Ich kümmere mich um die Apple-Software als Kulturgut, die mir aus meiner Jugend wirklich wichtig war. Ich werde dafür sorgen, dass das am Leben bleibt. Andere kümmern sich um Regierungsdokumente oder um die persönliche Familiengeschichte. Wir leben in der wahrscheinlich aufregendsten Zeit der ganzen Bibliotheks- und Archivära. Gerade jetzt, wo viele sagen, ich muss hier eine Rolle spielen. Und die Leute machen das auch.
One of the most exciting times, I think, in the whole library and archives field, because everyone is saying, I have to play a role, and they are.
Zum Amtseintritt Donald Trumps haben sie angekündigt, eine Kopie des Internet Archives in Kanada anzulegen, weil sie sich um die Zukunft des Archivs in den USA sorgen. Was sind da die aktuellen Entwicklungen?
Development there for you.
It's always a good idea to have multiple copies in multiple places. If the Library of Alexandria is probably best known now for burning, for not being here anymore.
Es ist immer eine gute Idee, mehrere Kopien an unterschiedlichen Orten zu haben. Die Bibliothek von Alexandria ist schließlich dafür bekannt, nicht mehr zu existieren, weil sie abgebrannt ist. Hätte es andere Exemplare in Indien oder in China gegeben, hätten wir heute eine reichere Kultur. Also sollten wir immer Kopien machen. Mit der neuen US-Regierung hat sich auch unsere Sicht verändert. Wir archivieren das Fernsehen und speichern alles, was Donald Trump in Interviews sagt, zum Beispiel über die Pressefreiheit und das Internet. Das hat uns dazu gebracht zu sagen, okay, jetzt ist es Zeit, Kopien anzulegen. Ein Teil liegt in Amsterdam, ein bisschen liegt auf Servern in Alexandria, Ägypten, und wir arbeiten an einer kompletten Kopie unseres Archivs in Kanada. Damit sollte es sicher sein. Selbst wenn neue eiserne Vorhänge entstehen sollten, Regimewechsel kommen oder Urheberrechtsgesetze verändert werden, sind wir weiterhin in der Lage, eine Aufzeichnung des späten 20. Jahrhunderts und des frühen 21. Jahrhunderts bereitzustellen.
The late 20th century and early 21st century.
So looking at all of this, what's your vision for the Internet Archive of the future?
Was ist Ihre Vision für das Internet Archive der Zukunft?
The idea of the Internet Archive is to actually not be talking about building the library of everything, but have built it.
Beim Internet Archive geht es nicht nur darum, darüber zu reden, eine Bibliothek von allem zu bauen, sondern darum, es tatsächlich zu machen. Es ist die Gelegenheit unserer Generation. Die letzte Generation hat Menschen auf den Mond geschickt. Das wird für Jahrtausende Bestand haben. Warum machen wir es nicht zum Markenzeichen dieser Generation, dass wir den universellen Zugang zu allen Erkenntnissen und zu allem Wissen der Welt bereitstellen? Dass wir dem Ideal der Aufklärung gerecht werden. Das können wir erreichen durch kollaborative Bemühungen von Bibliotheken, Einzelpersonen und Organisationen wie die Wikipedia. Lasst uns das einfach machen. Ich will das bis 2020 schaffen. Das sind noch 3 Jahre. Wir haben eine Generation, die alles von Bildschirmen lernt. Wir müssen also sicherstellen, dass online auch das bestmögliche Angebot existiert. From whatever they can find on screens. Let's make sure the
best we have to offer is online. Thank you very much, Bruce Sakeo.
Thank you, Christian.
Wie die Zukunft von Archiven und von gespeicherten Erinnerungen aussehen könnte, das haben sich natürlich auch schon andere Leute gefragt.
Ein Blick auf die Science-Fiction und Popkultur kann dabei sicher nicht schaden. Genau den wagen wir gleich nach Frozen Egg von Lame Drivers, ein weiteres Stück aus den Top 100 des New Yorker Free Music Archive. Jetzt haben wir hier bei Breitband sehr viel über Archive, Bibliotheken und das Erinnern in der Gegenwart für die Zukunft gesprochen. Doch die Menschheit hat halt die Angewohnheit, sich eben auch die Zukunft vorzustellen und aus fantastischen Ideen Inspiration für die Gegenwart zu ziehen.
Ja, und ganz besonders passiert das natürlich in Science-Fiction-Literatur, in Filmen oder auch in Computerspielen. Da spielt das Erinnern sehr oft eine Rolle. Und Jochen, du hast dich damit ja beschäftigt, weil du natürlich auch selbst sehr gerne Science-Fiction liest, so wie ich auch. Und besonders gerne spielst du aber auch dystopische Spiele also, die von einer Zukunft nach der großen Menschheitskatastrophe handeln. So kann man, glaube ich, Dystopie ganz gut zusammenfassen.
Ja, genau, deswegen wird Wissen ja auch versucht, so sicher wie möglich zu sammeln, also Bücher, Server etc. möglichst gut zu schützen, denn die Gefahr besteht, es könnte irgendwann für immer verloren gehen.
Ja, genau das thematisiert das Spiel The Last of Us. Da kann man unter anderem Artefakte sammeln, die von einer vergangenen Welt erzählen. Da hat man zum Beispiel Tagebücher, alte Fotos, Notizen und auch Abschiedsbriefe.
Ja, doch das Wertvollste, und das ist so spannend für Ellie, die jugendliche Heldin des Spiels, sind Comichefte und ein altes Witzebuch, aus dem sie manchmal schreckliche Witze vorliest.
I used to be addicted to soap, but I'm clean now.
All right, I've actually never heard that one. Also ich habe den, ich kannte den noch nicht.
Ja, ich finde den auch tatsächlich ganz gut. Ich meine, manche sind wirklich flach, aber das ist einer der besseren. Also ich finde das aber auch so ein schönes Beispiel, weil, also irgendwie zeigt es, sind eben nicht nur die großen, offensichtlich wichtigen Bücher, die aufbewahrt einen Wert von der Nachwelt haben, sondern halt auch eine Kultur besteht aus allem, was sie produziert, auch fragwürdigen Witzen, was übrigens ja auch das Internet Archive macht. Ja? Also es wird alles gespeichert, jede Website, auch die mit den schlechten Witzen. Und das ist aber halt auch einfach ein Teil der Kultur. Ja. Ein weiteres Spiel, das meiner Meinung nach eine ganz besondere Form von Bibliothek hat, in Anführungsstrichen Bibliothek, ist für mich das Zombiespiel DayZ, wo man als Spieler mit allen Mitteln überleben muss. Dort kann man aber nicht nur Wasser, Bohnen und Waffen sammeln, sondern auch Bücher finden, und zwar 145 komplett im Spiel lesbare Bücher.
Archive und Erinnerungen, das sind auf jeden Fall auch Themen, die in Computerspielen eine Rolle spielen. Und im Film wurde und wird das natürlich noch viel deutlicher aufgegriffen.
Ja, auf jeden Fall. In der Science-Fiction, sei es im Film oder Literatur, kommt sehr häufig das Motiv der veränderbaren Erinnerung vor. Als ob man das Gehirn wie einen Computerspeicher nutzen kann. Total Recall ist halt ein absoluter Klassiker. Sehr bekannt halt durch diesen Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger, der ja davon der Möglichkeit ausgeht, Erinnerungen zu verändern, zu überspielen, ganze Identitäten vergessen zu machen. Und der Film basiert auf einem Roman von Philip K. Dick. Und um diesen Autor kommt man eigentlich bei keinem Thema von Zukunftsvision herum, obwohl er schon seit 1982 tot ist, leider. Und seine Vision war eben sehr häufig, dass Erinnerung in Zukunft künstlich implantiert werden könnte. Also ausgetauscht auch wie ein Computerspeicher, wie eine SD-Karte sozusagen.
Das, also dieses Implantate und Speichern von Erinnerungen und Austauschen, das erinnert mich auch an Johnny Mnemonic, ein Film aus der Mitte der 90er Jahre, der mich tatsächlich so in diese Science-Fiction- und Cyberpunk-Welt reingezogen hat damals. Obwohl der Film aus heutiger Sicht, naja, muss man schon sagen, doch durchaus albern wirkt.
Im Jahr 2021. Die Informationsübertragung ist nicht mehr sicher. Telefone, Computer und Satelliten werden überwacht. Doch es gibt eine Lösung.
Ich kann 80 GB Daten aufnehmen.
Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen Kuriers.
Also wir hören, die Lösung für, dass alles überwacht wird, kann nicht sein zu verschlüsseln, sondern wir speichern einfach Informationen geheim in unseren Gehirnen. Das war zumindest die Vision aus den 90ern. Und da gibt es auch eine Szene in dem Film, wo man Keanu Reeves als Johnny Mnemonic sehen kann und er speichert 320 GB Daten in seinem Gehirn und schmuggelt diese Informationen. Und Mitte der 90er waren das ja unvorstellbar große Datenmengen. Ja? 320 GB, heute wirkt das fast schon lächerlich, denn übersetzt in HD-Videomaterial wären das ja nur ein paar Stunden Video. Also es hat sich schon einiges verändert.
Ja, es ist interessant, wie sich Datenmengen, also wie sich das geändert hat, die Einstellung dazu von der Masse einfach. Ja? 320 GB. Ja, ist irgendeine Festplatte von mir, die locker schmuggeln kann. Ja, in der Schublade liegt, ja, wirklich. Ja. Ja, aber diese Vision halt von Datenspeicher im Gehirn, das kommt auch wirklich nicht von ungefähr. In den 50er Jahren gingen Wissenschaftler auch davon aus, dass alle Erinnerungen an einem bestimmten Ort im Gehirn liegen. Also dort könnte man sie sogar abrufen durch Stimulation. Also da ist es ja nicht mehr weit zum Gedanken, diese auszutauschen oder zu manipulieren. Und in einer Dokumentation, wirklich ernst gemeinten Dokumentation über die Funktionen der Sinne und des Gehirns mit dem Namen Gateways to the Mind aus den USA von 1958, beschreibt der US-Wissenschaftler Wilder Penfield diese Theorie. Der Film ist übrigens komplett im Internet-Archive zu sehen. Also nur mal als Nebeninformation.
Aber warte mal. Du hast gerade gesagt Dokumentation, Wissenschaftler. Heißt das, also ist das, haben die das echt gemacht? Ich dachte, es geht jetzt hier noch um Science Fiction.
Ja, also tatsächlich überschneiden sich die Gebiete jetzt gerade so ein bisschen. Also Wissenschaft hat die Science Fiction beeinflusst und eben auch andersrum. Es klingt wie Science Fiction oder es klingt wie eine Science Fiction Idee aus den 50ern. Hier geht es aber eben nicht um Veränderung, sondern erstmal um Abruf bestimmter Erinnerungen. Also hören wir mal Wilder Penfield, wie er von seiner sehr großen Entdeckung spricht.
In that process we have stumbled quite accidentally on the fact that there is recorded in the nerve cells of the human brain a complete record of the stream of consciousness. All those things of which a man was aware in any moment of time are recorded there, and all the sights and sounds which he ignored and the thoughts which he ignored are absent from that record.
Na gut, also um das jetzt mal, ich sag mal, diplomatisch auszudrücken, das ist jetzt schon Quatsch, oder? Also ich bin zwar kein Neurobiologe, aber Erinnerungen sind doch ein bisschen komplexer, als dass sie an einem Speicherort irgendwo im Gehirn zu lokalisieren sind. Und dass man die auch noch austauschen kann, das geht nicht, oder?
Ja, ja, also alleine auch schon die These, dass er sagt, das, was wir ignoriert haben, das wäre dann sozusagen nicht auf dem Speicher. Also wenn ich etwas nicht aktiv wahrnehme, dann ist es nicht da, weil das ist ja so nicht. Wir nehmen ja ganz viel unbewusst wahr. Und diese These hat sich halt natürlich als falsch herausgestellt. Und es ist auch fragwürdig, ob man wirklich das Gehirn mit Stromschlägen malträtieren sollte, so wie sie es im Film gezeigt haben.
Nein, ich glaube, da kann man klar sagen, nein. Ja. Also ja, ich muss aber sagen, trotzdem bleibt ja dieser Traum irgendwie existent, dass man mit Wissenschaft das Gehirn auch als Speicher erweitern kann, dass man das Gehirn verändern kann. Und wenn man es genau nimmt, machen wir das ja eigentlich schon, ja? Also ich vorhin, ne, mit meinem Google-Fotos-Archiv hat das ja schon funktioniert. Da hat Technologie meine Erinnerungsfähigkeit beeinflusst. Das heißt, die Idee, unser Gehirn zu verbessern, die existiert schon, nimmt natürlich aber noch sehr viel konkretere Formen an, kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist tatsächlich aktueller denn je. Es gibt ein Unternehmen, Kernel, natürlich ansässig im Silicon Valley, die arbeitet an Implantaten, die Teile des Gehirns nicht nur ersetzen sollen, sondern sie eben verbessern sollen. In Experimenten haben sie bereits mit Ratten und mit Affen haben sie schon erfolgreiche Experimente gemacht. Sie haben bei ihnen den Hippocampus deaktiviert. Das ist ein zentraler Teil des Gehirns, der für Langzeiterinnerung, für lang anhaltende Erinnerung zuständig ist und es dann durch ein künstliches Implantat ersetzt, das halt über so neuronalen Code funktioniert. Und das Erstaunliche, das Implantat hat die Funktion des Hippocampus genauso erfolgreich übernommen. Also die Tiere konnten sich erinnern, welche Hebel sie ziehen mussten, damit sie an Nahrung kommen. Das ist ja so ein klassisches Experiment. Aber das hatten sie gelernt, als sie das Implantat eingebaut hatten. Also bei Affen funktioniert es schon, so weit entfernt sind sie dann auch wieder nicht von uns. Und das Ziel des Unternehmens und ihrer Gründer ist es wirklich, dem Menschen eine Art Supergedächtnis zu geben.
Es ist halt auch die Frage, ob man dafür tatsächlich Implantate benötigt. Denn der ständige Blick aufs Smartphone, so wie ich ihn irgendwie mache, und auch das Teilen des Moments, zum Beispiel per Livestream oder als Konversation, auch archiviert im Messenger, das alles existiert ja schon und man kann auch jederzeit alles wieder durchsuchen. Und dazu kommt auch noch das ganze Wissen aus Plattformen wie Wikipedia, das immer abrufbar ist. Und diese Kulturschätze, wie wir sie schon erwähnt hatten, im Internet-Archive. Das heißt, eigentlich sind wir doch schon längst in der Zukunft angekommen.
Ja, ich würde wirklich sagen, wir sind schon auf dem Weg oder haben den Weg längst betreten, unser Gehirn als Speicher zu erweitern, nur eben, dass es noch extern sozusagen ist. Aber wir erinnern uns, die Frage ist, erinnern wir uns mehr oder werden wir fauler zu erinnern und verlassen uns halt auf die Erinnerungsstütze in Form von Fotos und Videos, die halt digital vorhanden sind? Ich meine, wenn wir jetzt mal zurückschauen, dein Freund Patrick, der hatte beispielsweise irgendwie noch mehr Erinnerungen, fühlte sich so an von eurer Reise, obwohl er eben nicht die ständigen Hilfen hatte aus deinem großen Archiv und du konntest dich nicht mal erinnern, obwohl du die Beweise, also die Fotos und Videos, die du selbst gemacht hast, gesehen hast. Also das ist so ganz schwierig zu sagen.
Ja, das stimmt, aber also je mehr ich darüber nachdenke und auch umso öfter ich mir diese Bilder wieder anschaue und auch mit Patrick darüber spreche, kommt mir es jetzt schon wieder so vor, dass ich da neue Erinnerungen formen, die das Ganze wieder irgendwie echt machen. Das heißt, vielleicht formt ja die Technik, mit der wir konstant im Austausch sind, ja ganz neue Formen von Erinnerung. Vielleicht ja weniger individuelle Erinnerung, sondern mehr kollektive, vielleicht vernetzte Formen von Erinnerung. Und das ist ja auch so eine Science-Fiction-Utopie, dass wir uns durch Technik verbinden und ja zu so einer Art kollektivem Wesen werden.
Oder eine Dystopie und wir wären alle Borg. Vorteile, es müsste nur noch einer von uns an den Strand, alle anderen hätten die tollen Urlaubserinnerungen.
Ach ja, ob das wirklich so schön wäre. Naja, wie sagte doch Morpheus zu Neo in der Matrix, there's a difference between knowing the path and walking the path.
Und Morpheus hat, wir alle wissen, recht.
Ja, aber vielleicht brauchen wir auch einfach alle Urlaub. Das war Breitband mit einem Archiv- und Erinnerungsspezial. Wir sind Jochen Dreier und Christian Conradi.
Und wir sagen Tschüss mit Erinnerung, dass die ganze Sendung auch in unserem Archiv nachzuhören ist und für die Zukunft übrigens auch gesichert im Internetarchiv.
Und damit sagen wir Tschüss und schönes Wochenende. Bis bald.
Auf Wiederhören. Never in my life did I imagine.